Wasser im Ohr. Der Ebertbad-Podcast.
Yay, los geht's! Wenn Wasser eine Stimme hätte, es wäre diese Stimme, die begeisterte Stimme. Ich habe gerade angefangen zu ins Mikrofon zu rufen. Dann schaut der Hund von Ann-Kathrin mich an, als hätte ich gerade irgendwas, als hätte ich gerade, keine Ahnung, die Welpen geklaut. Oder what?
Halt die Fresse.
Genau. Sei nicht so laut, ich schlafe hier. Oh. Ihr versteht mich doch gar nicht, ich ist doch Griechin.
Ja, das stimmt. Aber vielleicht ist es deswegen, dass sie auch so reagiert. Ich glaube, das ist so ein bisschen so da.
Da. Deutsche Touristen fangen schon wieder an, werden wieder laut, nerven. Ja. Wasser im Ohr, der Podcast rund ums Ims, abends, Ebertbad herum. Die Welt im Allgemeinen, Oberhausen sowieso. Wir haben eine gute Nachricht der Woche, du hast eine. Wir haben den Song der Woche, wir haben den Film der Woche, wir haben den Hund der Woche, der liegt hier im...
Wahnsinn. Das ist alles.
Ja, wir haben das Programm der Woche, ja. Wir haben ein Interview der Woche. Aber, ey, sag mal, das ist ja...
Ne, so. Ich würde sagen, Woche ist eventuell die Überschrift dieser Folge.
Okay, Woche ist die Überschrift der Folge. Die sehr gut gelaunte Stimme von Ann-Kathrin Gorny und...
Nito Torres.
Ja, das bin ich. Warum bin ich gut gelaunt? Ich habe keine Ahnung. Wie geht's dir denn?
Das ist ein bisschen Wahnsinn, oder?
Ja, es ist eher, schon.
Also als gute Laune. Ich bin wie immer müde. Mhm. Ich möchte auch jetzt nach Hause fahren. Ich möchte, dass wir dieses Gespräch hier sehr schnell beenden.
Okay.
Nicht wegen dir oder wegen euch, sondern wegen mir.
Ich lasse mir Zeit.
Einfach sehr, sehr viel hier gewesen jetzt.
Ja. Ja, ich ja, also ich verbringe ja gerade sehr viel Zeit in Gerburgs Wohnzimmer, mhm, und wir reden sehr viel und wir schreiben sehr viel und ich spiele sehr viel Gitarre und ich habe das Gefühl, ach, bin ich froh, wenn Donnerstag ist. Bin ich, aber wir sind fertig, also fertig im Sinne von, jetzt muss gearbeitet und gelernt werden. So, genau. Aber ich weiß nicht, ob die Menschen das mögen, was dann passieren wird, aber es ergibt in vielen Momenten Sinn für mich. Und das ist ja das Wichtigste.
Das ist das Wichtigste.
Genau. Oh,
ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf. Ich freue mich auch sehr. Ich freue mich sehr auf deine Premiere, worauf ich mich gar nicht freue als Abenddienst. Aber vielleicht ist das auch nur, weil ich jetzt die letzten Tage einfach so viel hier war, dass die Leute alle so lange bleiben. Da habe ich gar keinen Bock drauf.
Für hinterher zu feiern,
ja,
und so.
Ich weiß jetzt schon von ein paar, die kommen, bei denen ich mir sehr sicher bin, dass das dauern wird.
Mhm. Strupp hat sich angemeldet.
Zum Beispiel. Nicht nur die, auch andere.
Auch andere. Mhm. Ja, ich muss bis zum Schluss durchhalten. Ich will auch durchhalten und habe auch schon...
Wollen wir vielleicht zusammen bestimmen, was der Schluss sein wird, Nito? Ob du mir so ein Zeichen gibst, sowas wie Ann-Kathrin...
Biberbau.
Wohlan. Oder so. Biberbau ist gut.
Oder so.
BB. Ann-Kathrin BB.
BB.
Und dann schmeiße ich die alle raus. Ich wäre so für 1 Uhr.
Ich dachte, jetzt kommt das 22.15 Uhr.
22.15 Uhr, genau. Nein, du sollst natürlich feiern. Aber trotzdem möchte ich auch die Realität eines Abenddienstes
einfach auch mal widerspiegeln.
Ja, ich möchte auch mal vorkommen. Ich möchte auch gesehen werden.
Ja.
In meinem Leid.
Ja. Ja.
Danke.
Ich nehme das zur Kenntnis und versuche darauf zu achten.
Nee, aber du nicht, die anderen. Du bist nicht das Problem.
Also.
Nee.
Wir ich könnte ja sogar hinter mir zumachen.
Du könntest theoretisch selber deine eigene Party schmeißen, ja, das stimmt.
Das stimmt. Mhm. Du musst gar nicht bleiben. Ich muss nachher halt nur voll gesoffen irgendwie die Alarmanlage austricksen.
So.
Hallo! Hallo! Hier ist die Polizei. Hallo! Ist ein Alarm losgegangen? Hallo! Ich sing für Sie ein Lied, Herr Polizei. Warten Sie mal.
Gitarre. Gitarre.
Gitarre. Ich finde, noch einen wirklich guten Grund zum Feiern hat ja jetzt unser neuer Bundeskanzler. War das nicht schön? Ich habe das gestern...
Was genau jetzt von diesem
Ding? Ich habe es gestern nicht geglaubt. Also, naja, dass er diesen mit dem zweiten Wahlgang und so, das war, ach, herrlich. Meine Mutter hasst den ja abgrundtief.
Mit Recht.
Die findet den ja ganz, ganz schrecklich. Die nennt den auch nicht beim Namen, die sagt immer nur der Drecksack. Ja, wirklich wahr. So weit würde ich gar nicht gehen, weil, ne, so, ist halt... Der ist halt, wir haben den halt gewählt. Selber. Ja. Also beschwert er nicht bei mir, ich habe den nicht gewählt, aber so. Aber ich habe gestern so gedacht, ich habe das so mitbekommen und dachte, boah, weißt du, was jetzt so, weißt du, wann der meinen Respekt bekommen hätte, wenn der nach dem ersten Wahlgang gesagt hätte, so Leute, lass mich mal kurz ans Mikro. Und dann hätte er gesagt, wisst ihr was, fickt euch alle. wenn ihr euch nicht auf die Farbe von Scheiße einigen könnt, ja. Adieu.
Das finde ich das auch, war's. Also so gut ich es finde, dass der, einen von Latz geknallt bekommen hat. Finde ich grundsätzlich, finde ich das inhaltlich fantastisch.
Ja, ja.
Aber in der aktuellen Situation in Deutschland und in Europa sind die einzigen, die applaudieren, sind die Rechten.
Ja, genau.
Und das ist eine instabile Regierung in den Zeiten ist einfach eine Katastrophe.
Und es ist so geil, dass das seit Jahren, die müssen nichts tun. Die müssen seit Jahren nichts tun. Die sitzen einfach da und freuen sich. Und ich glaube, gestern hat Markus Söder den ganzen Tag hatte der die Hand in der Hose und hat die Größe seiner Hoden gefühlt. Und hat gedacht, boah, sind die groß. Boah, sind die groß. Wow. Wow.
Und so prall.
Ja. Und dann ist er vor das Mikro getreten und hat gesagt, also Leute, das geht gar nicht. So geht das gar nicht. Dann ist er wieder, hat er sich umgedreht, ja, ist wieder in seine Garderobe, hat er die Hand in die Hose gesteckt, hat gedacht, boah, sind die groß. Guck mal, und wir sind die Comedy-Anstalt. Das muss man sich mal vorstellen. Muss man sich mal vorstellen. ich habe gestern einen sehr schönen Satz gelesen, den fand ich wirklich schön, von Kurt Tucholsky. Und zwar kam ja gestern die Nachricht, dass Indien und Pakistan sich wieder in den Haaren liegen. Also in den Haaren liegen ist
untertrieben.
Ist untertrieben. Mhm. Und dann hab ich mal wieder meinen Kurt Tucholsky-Sammelband rausgeholt und habe den schönen Satz gefunden, wenn wir einmal nicht grausam sind, dann glauben wir gleich, wir seien die Guten. Und ich dachte, ja genau, das passt so in die Weltlage gerade rein.
Ja.
Das passt so in die Weltlage rein. Ich hab.
Sorry, ich bekomme dieses Bild nicht aus dem Kopf. Die offene Hose von Markus Söder. Ist einfach. Okay, ja, da bin ich wieder.
Mein Gott, sind die groß. Ja. Die eigenen Witze sind immer die besten. Hast du auch eine gute Nacht?
Also die ist definitiv nicht so gut, muss ich sagen. Aber ich mag trotzdem die Vorstellung. Also es ist tatsächlich eine echte aktuelle Nachricht. Ein Leichenfund auf einer Brachfläche in Rostock hat einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Also ich lese das hier kurz vor. Kriminalpolizei und Gerichtsmedizin hatten ihre Beleuchtungstechnik am Samstagabend bereits aufgebaut gehabt und Spuren gesichert. Also alles, es lief alles nur richtig, wie ihr das kennt bei CSI, um dann rauszufinden, dass es eine Sexpuppe war. Wirklich einfach alles wurde schon, allein die Vorstellung, dass dann so, Moment mal Leute, hat irgendjemand mal gecheckt, ob das wirklich eine Leiche ist?
Ihr hättet keinen Puls?
Nee. Ist doch tot, sieht man doch, Haare, Körper, alles da. Aber ich mochte die Vorstellung von so wahnsinnig ernsten CSI-Menschen, die da stehen und dann irgendwann, Manfred, siehst du, dass das, ist das eine Perücke oder? Manfred, ich glaube.
Wir sagen es am besten keinem. Wenn du es nicht verrätst, verrate ich es auch nicht.
Also ich meine, wer hat denn da geschlafen bei den Polizisten? Jetzt mal im Ernst.
Naja, man findet da sowas Bleiches, Lebloses und ruft erstmal die Polizei.
Als Passant? Okay. Total. Also bin ich voll, der hat nichts Falsches gemacht. Würde ich auch nicht hingehen und gucken, oh, ist das denn wirklich eine Leiche? Auf gar keinen Fall. Und es ging da wohl auch irgendwie, war auch irgendwie so eine Plastiktüte so halb drüber gezogen und so. Also ich glaube, da wäre ich tatsächlich, das wäre auch. Aber so ein Polizist, kommt da nicht erst ein Krankenwagen, der erstmal checkt, lebt das Ding noch?
Das weiß ich nicht.
Anscheinend nicht.
Anscheinend nicht. Wenn das so offensichtlich ist oder so.
Ja, aber vielleicht
erste gute Hilfe? Frage, muss da nicht erstmal, ja, irgendwer wen ruft, wen rufst du an? Ja, wie ist denn der Prozess? Du rufst irgendjemand an. Rufst die Polizei an. Mhm. Da liegt jemand ja. Und der ist offensichtlich.
Dann kommt doch auf jeden Fall ein Rettungswagen.
So.
Also wer hat's verkackt?
Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Oder liegt es an Rostock?
Oder kommt der Rettungswagen? Du meinst, weil die da alle so leblos sind, oder was?
Das hast du jetzt gesagt, das meinte ich nicht. Ich meinte einfach, dass die vielleicht andere Reihenfolgen haben beim...
Die wird erstmal beerdigt und dann gucken wir, ob es ein Mensch war.
Ob es noch lebt.
Ob es noch lebt.
Gucken wir.
Also ich rufe die Polizei an, weil der sagt, ich glaube, da liegt eine Leiche. Mhm. Das kann ich ja vermuten als Passant. So.
Absolut.
Da liegen Körperteile und das bewegt sich nicht. Und ich hab den Hund weggezogen. Ja, weil der da was gerochen hat. Und dann rufe ich die Polizei an. Mhm. 110. Mhm. Dann sagt die Polizei, alles klar, wir schicken einen Streifenwagen.
Ja, aber schicken die einen Streifenwagen oder schicken die erstmal einen Krankenwagen?
Ich weiß es nicht.
Ich würde ja einen Krankenwagen schicken. Einfach weil, falls dann noch jemand wiederzubeleben ist.
Sind Sie sicher, dass es ist ein Körper und der bewegt sich nicht und der ist in dieser Plastiktüte drin? Warten Sie, wir rufen einen Tierarzt.
Haben Sie einen Defibrillator dabei?
Ja, ich habe meinen Taschendefibrillator ausgepackt.
Keine Reaktion.
Keine Reaktion. Und die sah gut aus.
Mann. Also, was ein Figürchen. Ja. Also,
ehrlich, wenn die nicht so leblos gewesen wäre, hätte ich gedacht.
Stopp.
Ich lade dich ein. Aber so dachte ich, ich rufe mal die Polizei an. Also ist schon merkwürdig, das stimmt schon. Ja. Ja. Aber das ist jetzt die gute Nachricht der Woche?
Ja, sagen wir, die weniger gute Nachricht ist, dass ich seitdem auf allen Social-Media-Kanälen Sachen über Sexpuppen reingespült kriege. Das ist so die mittelgute Nachricht.
Seit du das dann als Nachricht gefunden hast. Jetzt natürlich die Frage, mein Handy hört ja mit. Ich bin Mitte 50.
Ja, Sexpuppen und die Eier von Markus Söder, das ist ab jetzt deine Lebenswirklichkeit, glaube ich.
Es gibt doch, ich verrate jetzt mal was, okay? Ich verrate jetzt mal was. Und ich weiß, dass das zutiefst peinlich ist. Aber es ist so. Ich schäme mich ein bisschen dafür und ich... Sag es der Welt. Die Welt soll es erfahren. Ich war ein einziges Mal in meinem ganzen Leben in einem Sexshop.
Was? Einmal?
Ja, einmal in meinem ganzen Leben.
Weißt du, wie viele Jahre wir auf der Reeperbahn gearbeitet haben, Nito?
Hallo? Weißt du, was ich für ein verschüchtertes Hühnchen bin? Ich bin ja immer so an allem vorbeigelaufen.
Okay, verstehe. Ja, erzähl weiter.
So, ich war einmal in meinem ganzen Leben in einem Sexshop drin. Mhm. Da bin ich mit meinem Kumpel Tobi. Wir sind nach Österreich gefahren.
Wie alt wart ihr?
Anfang 30.
Mm, ja.
Ja, sogar Mitte. Also wirklich, ich hatte schon Kinder und so. Und, und da sind wir nach Österreich gefahren. Und da haben wir beide gesagt, so, weißt du was? Weißt du, was wir zwei jetzt machen? Haha, wir zwei. Lustige drei. Gehen jetzt. Oh, was machen wir?
Seid ihr krass, ja.
Und dann sind wir ganz krass, 7000 Kilometer von zu Hause entfernt, sind wir in einen Sexshop gegangen. Und dann habe ich das erste Mal gesehen in meinem Leben, es gibt ja so Silikonabdrücke von Genitalien.
Mhm. Taschenmuschi.
Ja, aber so als von Stars.
Ja.
So, da kriegst du dann.
Es gibt auch ganze Puppen, die komplett nachempfunden sind. Ja.
Das kann sein. Also soweit.
Das weiß ich ja jetzt, weil ich es mir die ganze Zeit.
Und jetzt habe ich mich gerade eben gefragt, wo wir darüber sprechen. Kriegt man das von Markus Söder?
Was soll das denn für ein seltsamer Fetisch sein?
Hallo, das sind Bayern, das ist CSU.
Stimmt, das
die finden das. Entschuldige, der Söder, der ist aufgewachsen, hatte ein Franz Josef Strauß Poster an der Wand hängen. Das fand der geil. Also ich weiß nicht, ob er das geil fand, aber auf jeden Fall so.
Du, vielleicht machen wir das einfach. Vielleicht fragen wir mal. Also ich meine, der lässt auf jeden Fall einen Abdruck machen, glaubst du? Wenn dem jemand sagt, Herr Söder, wir würden gerne aus Ihnen ein Sexspielzeug machen. Und er sagt, oh, okay. Problem. Das wird er machen. Und dann wird er dazu ein Instagram-Video drehen.
Genau.
Ja.
Die Söder-Aufblaspuppe.
Ah, oh, hier einfach.
Mit echter heißer Luft. Kabarettistischer Joke.
Ah, ja. Oh, das wird toll. Ja.
Wir könnten als Nebenverdienst so ein Versand.
Von Markus Söder Eier.
Genau.
Man könnte essbare Eier machen, man könnte Silikoneier machen.
Vom Lindner, die wären ganz, ganz klein.
So kleine Brackets.
Ja, genau.
Kleine harte Brackets.
So, Tic-Tac groß.
Ich glaube, Scholz ist wie Ken. Der hat einfach, ist einfach.
Da ist einfach nichts. Ich hätte jetzt gesagt, ganz einfach so sehr lange platt gesessen. Einfach so, boah, boah.
Ist also kein Schlepphoden, sondern Tellerhoden.
Ja, genau.
Okay. Oh Gott, ich fühle mich so wirklich so ganz schlimm übermüdet, so mit brennenden Augen,
ja,
und mit einfach alles sehr lustig.
Das kämpfe ich mit diesem Penela-Scheiß. Hast du einen Film der Woche?
Was, ich?
Hättest du einen Film der Woche?
Moment.
Ich weiß einen Film. Und das ist eine Empfehlung an jeden, der Kinder hat. Aber auch an jeden, der keine Kinder hat. Der Film ist ganz, ganz wundervoll. Quatsch und die Nasenbärbande.
Bitte?
Heißt der. Der Film heißt Quatsch und die Nasenbärbande. Und der handelt von, ich glaube, 5 kleinen Kindern. Gespielt Nasenbären? Von kleinen Kindern.
Oh.
Und einem Nasenbären. Und der Nasenbär heißt Quatsch. Und
okay, ich bin Fan. Das hört sich alles sehr gut an.
Und die haben ihr Geheimversteck haben die oben auf einem Kran. Da klettern die immer drauf und sitzen oben in diesem Kran drin.
Sehen. Ja, okay.
Und haben der ganze überlebt? Der ganze Film handelt ausschließlich davon, wie Kinder die Welt sehen. Also wenn die ihr Geheimversteck hätten, hätten die das oben in dem Kran. Oder wenn die sich ausmalen, wie man aus einem Feuerwehrauto eine Kinderradbaumaschine baut, dann sieht das da so aus. Oder wenn die sich vorstellen, wie es aussieht, wenn eine Lokomotive mit Düsenantrieb durch die Gegend fährt, dann ist das genau so gemacht. Und da sind diese kleinen Kinder, die sind alle so zum Auffressen. Jedes Einzelne ist so unendlich süß. Es spielen super Schauspieler mit. Von Fritzi Haberland bis Tukur, irgendwie lauter so Größen spielen
ja, okay,
da mit.
Ja.
Und es ist ein völlig bescheuerter Film.
Also, oh, das klingt
die Handlung ist wirklich
doof.
Ich glaube, den
gucke ich heute Abend. Ich hab mich
und
frei.
Der ist wirklich, wirklich schön. Quatsch und die Nasenbärbande. Das ist mein Film der Woche. So.
Bam. So, machen wir das Programm der Woche oder was?
Ja, machen wir das Programm der Woche.
Morgen, also am Sonntag, darüber hatten wir, glaube ich, schon gesprochen, kommt Panzerballett.
Mhm.
Das wird so fantastisch. Kommt bitte. Also wenn ihr ein bisschen Bock auf Jazz habt oder Heavy Metal oder beides. Ich weiß, es hört sich absurd an, aber es ist wirklich beides. Mhm. Super besonders. Guckt euch Videos an. Es lohnt sich total. Und ich mache eine Werbung, die so gesehen gar nicht fürs Ebertbad ist, aber auch für den 11. April. Das ist ja Muttertag, ne?
Ja.
Mhm. Und im Bahnhof Kettwig spielt an dem Tag Jess Jochensen.
Oh.
Und wenn man halt keinen Bock auf Musik hat, aber trotzdem Kabarett sehen möchte, dann geht er hin. Ein fantastischer Kabarettist, wirklich ein großartiger Typ mit geilen Inhalten, mit der richtigen Haltung. Guckt euch das an, er kommt auf jeden Fall, ich glaube im nächsten Jahr planen wir gerade, dass er wieder zu uns kommt, aber wenn ihr vorher da auch schon mal reingucken wollt, am 11. April im Bahnhof in Kettwig. Mhm. Du warst da auch schon mal, ne?
Ich habe da schon mal gespielt vor einer ganzen Weile, ja.
Am 12. Mai, am Montag, kommt Marc Ribot zu uns. Er ist ein US-amerikanischer Avantgarde-Gitarrist und gehört zu den eigentlich wichtigsten Gitarristen im Jazz. Ich lese mal nur einen kleinen Auszug aus der Biografie, weil dann merkt man ungefähr, wo die Reise hingeht. Er spielte auch in den Bands von Tom Waits und Elvis Costello. Sein Gitarrenspiel gilt als eines der entscheidenden Elemente des Stilwandels, den Waits auf Rain Dog vollzog. 1990 präsentierte er seine eigene Gruppe Rootless Cosmopolitans mit Don Byron und Anthony Coleman. Das ist total besonders, dass der bei uns spielt. Kommt vorbei, guckt euch das an am 12. Mai. Am 13. Mai der wunderbare Jochen Malmsheimer.
Oh.
Ja. Mit dem fantastischen Programm Stadt wesentlich die Welt bewegt.
Aha.
Ja, wie immer.
Die
Titel
immer.
Von Jochen sind immer so, dass man denkt, ja, genau, okay.
Und?
Ja.
Ja, aber das ändert nichts daran, dass das, was er macht, absolut fantastisch ist.
Es ist ein Traum. Ja, kommt vorbei, aber alle, glaube ich, die diesen Podcast hört, kennen auch Jochen Malmsheimer. Bin mir relativ sicher. Ein großer Wortakrobat, ein fantastischer Mensch, seit Ewigkeiten bei uns im Ebertbad. Kommt vorbei, 13. Mai. Am 14. Mai gastiert dann das Klavierfestivalbüro bei uns und im Rahmen dieses Festivals tritt bei uns Pablo Estigarribia auf. Schaut euch gerne die Seite des Klavierfestivals an, da bekommt ihr alle Infos, die Karten gibt es auch gar nicht bei uns. Und auch das weitere Programm von denen ist wirklich spannend. Am 14. Mai bei uns. Und am 15. Mai, Nito?
Ich weiß es nicht, ich werde am nächsten Tag in meine Unterhose schauen und sagen, wow.
Ja, Premiere. Premiere von dir. Wir haben wirklich noch minimal Plätze. Also wenn, dann jetzt. Kauft jetzt Tickets, sonst war's das. Dann ist nämlich voll.
Ja. Yeah. Mhm. Ich freue mich.
Am 16. dann danach, am Katertag quasi, Jürgen Becker mit Deine Disco bei uns. Der war schon mal mit dem Programm da. Es ist total schön aufgearbeitet. Es geht um Musik. Jürgen ist sowieso ein super sympathischer, fantastischer Kollege. Komm vorbei, 16. Mai, Jürgen Becker. Am Samstag, am 17. Mai, kommen Alte Bekannte zu uns. Alte Bekannte ist, so gesehen eine A Cappella-Band. Es ist die Nachfolgeband der Wise Guys.
Ach, mhm. Okay.
Also mit einigen bekannten Menschen. Am 17. Mai, 20 Uhr, es gibt noch ein paar Tickets, kommt vorbei.
Mhm.
Am 18. Mai dann, an dem Sonntag, Gerburg Janke und Katie Freundenschuss, leider ausverkauft. Und davor sind wir in Köln und davor in Düsseldorf ist auch ausverkauft.
Mhm. Das heißt, man muss jetzt also wirklich warten, bis die wiederkommen, damit man, weil die auch gar nicht so oft spielen, die beiden zusammen. Ne?
Ihr könnt alle am 20. Oktober nach Hamburg kommen.
Mhm.
Das wäre zum Beispiel eine Option.
Oder wenn ihr keine Karte mehr für meine Show bekommt, könnt ihr am 1. Oktober ins Ebertbad kommen.
Das stimmt.
Genau. Es wird nämlich einen zweiten Termin geben. Ja.
Also Nito, liefer ab.
Ich werde abliefern. Abliefern. Genau. Okay, dann kommen wir jetzt zum Song der Woche. Ich habe neulich wiederentdeckt für mich. Ich habe sie heiß und innig geliebt und ich wollte meinen Bruder einladen zu Iron Maiden.
Oh.
Aber diese Karten sind so teuer.
Wirklich?
Ja, auch Iron Maiden. Es ist völlig egal. Also ich weiß nicht, was die alle denken, was die alle glauben, wer die sind, dass die alle so unfassbar teuer sind, diese Karten.
Ich glaube, dass es leider gar nicht an den Bands liegt, sondern an allem drumherum.
Ja, natürlich.
Weil alles so teuer ist.
Ja, aber trotzdem. Also entschuldige bitte. Wenn ich ein Stadion voll mache. Wenn ich ein Stadion voll mache und dieses Stadion ist voll besetzt und die billigste Karte kostet 150 Euro, dann sind da, sagen wir mal, 40.000 Menschen drin in dem Stadion. Mhm. Wenn ich das summa summarum jetzt mal hochrechne, so teuer kann die Veranstaltung noch gar nicht sein.
Doch. Da muss ich, glaube ich, tatsächlich, weil allein die Leute, die da arbeiten, ne? Also du hast die Crew, die aus Amerika kommt, du hast die deutsche Crew vor Ort und du hast noch die Crew aus der Halle. Das sind also drei Crews, die miteinander arbeiten, zumindest schon mal im technischen Bereich. Das geht dann bei den Agenturen noch weiter. Das sind ja auch immer Zwischenschritte. Du hast den Typen, der die hier hinholt, du hast den Typen, der hier das Booking macht, du hast das amerikanische Management. Alle verdienen daran. Alle müssen irgendwie Geld kriegen. Und seit Corona ist es tatsächlich so, dass auch gerade Techniker das verdienen, was sie verdienen sollten als Freiberufler. Und dann wird es einfach richtig teuer. Also ich glaube schon, natürlich verdienen die immer noch ein Schweinegeld, da brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Ich meine, es sind Rockstars. Also irgendeinen Sinn muss es ja haben, Rockstar zu sein. Aber ich glaube, dass die Kosten wirklich so immens gestiegen sind, ich kenne das ja in viel kleineren, wenn ich auf Tour bin, dass wir in manche Hallen nicht mehr gehen können, weil es selbst bei ausverkauftem Haus nicht mehr finanzierbar ist, da zu spielen.
Mhm.
So, also deswegen, ich glaube schon, das ist einfach, ich glaube, dass Konzerte und Hunde der neue Luxus sind. Wirklich. Also einen Hund zu haben, kannst du dir ohne Versicherung nicht mehr leisten und auf Konzerte zu gehen, kannst du ohne ein richtig gutes Nettoeinkommen eigentlich auch nicht machen. Außer alle paar Monate mal.
Das ist doch verrückt.
Ja, kannst du 2 Wochen von leben.
So ist das, wie auch immer. Ich hau drauf auf die Playlist und der ist auch gar nicht so brutal laut und schnell. Nämlich für meinen Bruder, mit dem ich nicht zum Iron Maiden Konzert gehen werde, Hallowed Be Thy Name vom Album Number of the Beast. So, ist für mich einer der Songs der 80er Jahre. Mhm. So, okay, jetzt Interview der Woche.
Huhu. Mit wem?
Rat mal. Ding, 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 ding. Du hast es eben schon genannt. Yes, ich hatte mir Yes Jochimsen rausgesucht.
Wie perfekt ist das denn?
Oder? Hallihallo. So.
Oh ja, das ist ja.
Dann kommt jetzt Interview der Woche jetzt mit Yes Jochimsen, der... Wann?
Am 11. Mai.
Am 11. Mai am Muttertag im Bahnhof Kettwig spielt. So, okay, alles klar. Hier ist Jochimsen. Hallo lieber Jess, ich grüße dich.
Hallo lieber Nito, ich grüße herzlich zurück.
Wie schön, dass du dir die Zeit nimmst heute Morgen. Aus dem Hotel hattest du ein gutes Frühstück.
Ich hatte ein völlig okayes Frühstück, aber... War schön. War einfache Dinge, kein Schnickschnack.
Kein Schnickschnack, das passt zu Oberhausen, das stimmt. Mhm. Ja, genau. Wie oft hast du schon gehört, dass du aussiehst wie James Hetfield?
Ich glaube, du sprichst vom Sänger von Metallica.
Das ist richtig, genau.
Und es liegt, glaube ich, nur an diesem rudimentären Ziegenbart, den ich aus irgendwelchen Gründen da noch, den sieht man fast gar nicht, aber man sieht ihn eben überhaupt nicht im Straßenbild. Das ist so eine 90er-Jahre-Nummer, glaube ich. Aber James Hetfield hat den.
Ja,
ich habe auch mit Metallica nichts bis noch
es
weniger.
Es war mir tatsächlich die allererste Assoziation, die ich hatte, als ich ein Bild von dir, ein neueres Bild von dir ansah.
Okay.
Und dann habe ich mich gefragt, James Hetfield wurde genannt The Angriest Child Alive.
Ich weiß nicht.
Was wäre dein Beiname?
ich bin kein wütendes Kind, sagt man ja, ist wieder die Übersetzung.
Ja, ja.
Das wütendste, nee, bin ich nicht. Ich weiß nicht, was mein Beiname ist. Ich stehe ganz schön lang daneben und guck hin, bis ich was sag. Also ich bin das Gegenteil von Heavy Metal, glaube ich.
Das heißt, du bist ein Beobachter hauptsächlich.
Bin ich tatsächlich. War ich auch immer. Ich bin auch ein entsetzlich langsamer Schreiber. Ich würde gerne mehr Bücher schreiben, aber ich brauche so lang. Ich brauche auch lang für die kabarettistischen Sachen. Die wirken immer so dahergesprochen auf der Bühne. Und das ist aber, für mich ist das sehr, sehr viel Arbeit. Ich habe nicht so viel Output. Oder andersrum gesagt, ich muss sehr lang nachdenken, bis ich dann was sag.
Ist das was Bayerisches?
Da habe ich keine Ahnung. Also ich glaube, es ist für einen Satiriker, für eine Kabarettistin eher untypisch. Die hauen schon ganz schön raus und sind auch schnell. Und ich bewundere das immer. Und das hat auch nichts mit Schlagfertigkeit zu tun, sondern also dieses Ding sofort politisch kommentieren zu können. Das konnte ich nie. Also, ich kenne ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die sofort einen raushauen. Ich finde es auch oft ganz, ganz toll. Und ich brauche aber, und ich muss noch einen Text lesen und nochmal und hier abwägen. Und dann bin mir da meiner Meinung gar nicht so sicher. Und irgendwann, wenn ich es dann aber mal habe, dann glaube ich, ist es gut. Also das bescheinigen mir die Kritiken und auch die Resonanz auf das, was ich mache. Ich bin nur nicht schnell.
Bist du einer von denen die beste Antwort eine halbe Stunde später einfällt? So.
Ich versuche mich nicht sofort festlegen zu lassen in so, um schnell so, sag mal Nahostkonflikt, dann kann ich sagen, ich stehe momentan gerade hier und glaube, dass ich ein sehr empathischer und solidarisch denkender Mensch bin, aber ich tue mich schwer mit ganz schnell politisch was kommentieren zu können. Mhm. Schlecht für einen Kabarettisten, aber ist so.
Ja, einer der Gründe, warum ich kein politisches Kabarett mache, was ich wahnsinnig gerne täte, weil ich ja eine Meinung habe, aber diese Meinung so schlecht vertreten kann, im Moment, wo es stattfindet, dass ich den besten Satz immer eine halbe Stunde später raushaue.
Ja, aber dann ist er immerhin, schon vorbei ist. Dann ist er aber noch da. Also wenn der Satz dann wirklich gut ist, dann hat er auch Bestand. Es ist ja nicht so, dass die Krisen der letzten Jahre, wenn nicht Jahrzehnten, weg wären. Es sind ja so Zyklen. Ne? Es ist ja, wir haben ja nicht vier Jahreszeiten, so Sommer, Winter, Herbst, Frühling. Die fünfte heißt, glaube ich, Migrationsdebatte mittlerweile. Ja. Da kommt jedes Jahr und wenn eine Wahl ist, wird das noch höher gespült. Und wenn man dann das immer wieder erlebt und immer wieder merkt, wie die Kommunikation läuft, dann stimmen die paar guten Sätze, die man sich vielleicht dazu mal überlegt hat, vielleicht doch. Und sind dann doch nicht so schnell weg. Ich weiß es nicht genau. Ich habe nur gemerkt, dass manche Probleme, die sind dann so groß. Das ist gerade so, Migration ist sogar so ganz groß und ist aber im Alltag der Menschen gar nicht da. Also es ist gar nicht so viel, die wirklich konkret drunter leiden und ständig. Aber unter hohen Mieten leiden sie eigentlich jeden Tag.
Ja.
Nicht? Oder unter zu vollen Zügen. Oder was auch immer, ausgefallenen Zügen. Das ist ein Problem, was da ist, ist aber im Diskurs gar nicht da. Ich glaube, das lohnt sich, über so ganz einfache Dinge mal nachzudenken. Wo sind eigentlich die Probleme im politischen Diskurs viel größer, als sie für uns eigentlich tatsächlich wahrnehmbar sind? Und wo ist es genau umgekehrt?
Ja.
Und auf einmal wird es spannend.
Ich kommentiere und antworte niemals auf irgendwelche Dinge, die im Netz stehen. Niemals. Mhm. Machst du sowas?
Mache ich ganz, ganz selten. Wenn es gute Dinge gibt im Netz, dann bestätige ich die, weil so funktionieren Algorithmen. Und ich habe das irgendwann mal angefangen. Ich habe sehr, sehr spät mit sozialen Medien angefangen. Habe mich dann dafür entschieden, weil ich musste, weil es die einzige Möglichkeit war, in Corona eine Präsenz zu halten. Mhm. hab's dann aber wirklich ernst genommen. Also ich mache das wirklich gern und Instagram liegt mir auch, weil ich so viel fotografiere. Und habe dann einfach gemerkt, dass du Dinge, die, wo ich dahinter stehe, die lese ich nicht nur, sondern die like ich, dahinter lasse ich auch mal einen Kommentar, ein Herzchen, einen Daumen hoch oder so. Sehe ich auch so, danke für diese, für diesen Post, weil es das verstärkt. Hm. Und weil tatsächlich die Rechten im Netz so viel größer erscheinen, als sie sind, so viel rühriger sind, müssen wir, die wir in der Öffentlichkeit stehen, da dagegen setzen. Das heißt, ab und zu muss man mal kommentieren. Und ich verstehe jeden, der sich da raushält, aber im Rahmen meiner Möglichkeit versuche ich mich da auch zu positionieren. Also ich habe jetzt auch natürlich sehr früh den offenen Brief Literaturbetrieb jetzt Nahost unterschrieben, weil das Schweigen des Kulturbetriebs so entsetzlich war. Ja. Und ich habe gesagt, nee, also ein bisschen Menschlichkeit, man kann sich da positionieren als Künstler, als Künstlerin, als Intellektueller. Also einfach nur so Klappe halten, das geht auch nicht. Hm. Oder geht für mich nicht, sag ich mal so.
Du guckst ja genau hin, das sieht man ja an deinem Fotoband. Tatsächlich bin ich nach, ich weiß nicht, ganz, ganz langer Zeit wieder auf dich aufmerksam geworden. Auf der Toilette im Lutherbäcker.
Kannst mal sehen.
Mit deinem wirklich tollen Fotoband, der, wie heißt der nochmal?
Es gibt zwei. Der erste halt, der im Lutherbäcker liegt, was diese wunderschöne Kleinkunstbühne da im Norden ist, wo ihr natürlich vom Ebertbad sehr, aber nicht nur ihr, also auch ich probe da meine Stücke, ja, alle, und die, und alle ganz, guten
ganze
sind
da. Die ganze Welt sollte da zu Gast sein.
Da sollte liegen, daneben leben, der Querformat.
Ja, ja, genau.
Und dann gibt es noch Liebespaare, bitte hier küssen, der ist quadratisch. Also
der liegt auch da.
Das sind beide. Ja, das war heute würde man sagen, aha, ein Instagram-Format, nur dass es Instagram da noch gar nicht gab. Ja. Es hat exakt das Format einer Single. Falls die älteren Zuhörerinnen werden sich noch erinnern, 45 Umdrehungen, genau die Größe. Das sind die beiden Bildbände, ja, ja. Aber ich habe dich unterbrochen.
Ich wollte genau darauf hinaus, also du machst das jetzt alles auf Instagram. Wie viel schneller ist das geworden? Also du hast ja zwei Formate. Einmal Instagram, wo du in den Sekunden das raushaust.
Bin ich leider nicht. Also ich mache Instagram, wenn ich da künstlerische Bilder poste, geht da sehr viel Arbeit vorweg. Mhm. Und auch das Posten selber ist überhaupt nicht schnell, weil ich sehr verliebt bin in gute Filter. Also wenn ich dann schon ein digitales Foto mache und dann habe ich jetzt irgendwann angefangen, Anfang des Jahres eine neue Serie zu machen, die heißt Black Friday. Immer am Freitag mache ich ein Schwarz-Weiß-Foto und da muss ich natürlich gucken, welches Foto eignet sich auch, weil das ist nicht in Schwarz-Weiß fotografiert, sondern es ist digital fotografiert. Das ist natürlich in Farbe, aber dann löse ich das in Schwarz-Weiß auf. Und das sind einfach Fotos über die Zumutungen des Neoliberalismus. Also es sind wirklich so kapitalismuskritische Fotos, aber wirklich, wo du siehst, boah, leck. Also jetzt heute beispielsweise kommt ein Foto einer Bank im öffentlichen Raum, wo ein Schild dran ist, dass die im Privatbesitz ist und die Öffentlichkeit darf sich da nicht hinsetzen. Das ist so schräg, das ist die eigentliche Sitzblockade. Weißt du? Und das ist ein Bild, das stelle ich unkommentiert in den Raum, das ist dann Black Friday 18, wieder Zeit für Fotos über die alltäglichen Zumutungen, denen wir so ausgesetzt sind. Und das nehme ich sehr ernst, diese Arbeit. Und da arbeite ich auch sehr lang. Also sind viele Fotos vorausgegangen, bis der Ausschnitt gut ist. Und dann haue ich das raus und dann ist es ja nicht weg. Also
aber es ist ja mal,
ich denke ja vielleicht
mal, irgendwann. Es macht ja immer erstmal den Eindruck eines Schnappschusses.
Ja, es soll ja auch diese Snapshot-Ästhetik ist ja auch gewollt, weil ich ja keine Menschenfotografie habe ich ja nie gemacht, weil ich auch Angst habe. Auch so eine Ehrfurcht. Also ich finde, Menschen fotografieren, das ist, ich habe so viel Ehrfurcht vor Fotografinnen und Fotografen, habe das ja nie gelernt. Und nur weil ich auch Ausstellungen gemacht habe, unter anderem vor Jahren auch mal im Lutherbäcker, und diese Bücher machen durfte und es Menschen gibt, die meine Art, ich nenne es wirklich komisch zu fotografieren, gut finden, würde ich mich nie als Fotograf bezeichnen und versuche wirklich diese trotzigen, schäbigen Ecken zu fotografieren. An Menschen traue ich mich nicht ran. Also das sollen wirklich die machen, die das gelernt haben, die auch im besten Fall das eingeholt haben, dass sie das dürfen. Ich bin ein Menschenfreund und dieses traue ich mich nicht, aber die Bilder sind ja so auch lustig. Also warst ja gestern in der Show, du siehst es ja, wie Leute lachen.
Also, das ist ja, Tränen gelacht.
Glücklicherweise ist das ja eine Form, die Leute Klar, wenn da irgendwie der Fachhandel für Senioren, Behinderte und Linkshänder, das ist erstmal lustig, wenn die Randgruppen zusammengefasst sind. Aber es sind eben auch oft würdige Versuche, an den Stadträndern irgendwie durchzukommen. Und ich glaube, ein gutes Publikum sieht das, dass das eben nicht nur, also ich würde nie eine Speisekarte fotografieren, wo der italienische Wirt einen Rechtschreibfehler gemacht hat.
Ja.
Finde ich einen furchtbaren Witz.
Ich mochte Matratzen-Outlet. Schweizer Preise. Nee, Quatsch.
Schweizer Beratung, deutsche Preise.
Da
weißt du Bescheid.
Fand ich.
Ein Reisebüro in Winterthur in der Schweiz, wo ich das fotografiert habe.
Toll.
Eine Kette, die es auch bei uns gibt, aber für Schweizer Geldbeutel ist Deutschland das Paradies.
Sag uns doch bitte nochmal ganz schnell, wie heißt dein Instagram-Kanal für.
Das ist mein Name, Jess Jochimsen. Wenn man Jess Jochimsen eingibt, findet man den. Und der heißt ja auch, der ist dann Jess.Jochimsen. Das findet man ja auf Instagram sofort. Mhm. Aber man findet es auch über Facebook oder meine Homepage. Es ist nicht so, dass ich publiziere überall die Fotos und auch meine Geschichte und Texte zum Lesen. Ich versuche das Netz so zu nutzen, wie es mal gedacht war. Mhm. Und wenn es hart auf hart geht, dann kann man ja auch wieder ausschalten. Live ist immer noch am besten.
Wenn man dir so auf der Bühne zuschaut, dann bekommt man den Eindruck, dass da ein melancholischer Mensch sitzt. Früher hat man sich Melancholie ja geleistet. Da durfte man das ja. Früher war das ja sogar, dass man so Zeiten der Melancholie eingeschoben hat. Sollten wir uns das öfter leisten heutzutage?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe vor vielen Jahren eben mal ein Programm drüber gemacht, wo das so aufkam. Das hieß für die Jahreszeit zu laut. Und das war so ein Melancholie-Programm und hatte auch so einen depressiven Touch. Ein bisschen Burnout-Thematik, aber bevor es aufkam. Mhm. Und das erste halbe Jahr habe ich nur Verrisse bekommen. Und dann switchte die öffentliche Meinung. Da kam Depression auf einmal im Spiegel. Und dann habe ich nur noch Hymnen bekommen für dieses Programm. Aber darum geht es gar nicht, sondern ich habe in diesem Programm nur das bisschen zugelassen formal. Das ist ja ewig her, noch länger, 2007 war das. Und habe aber diese Form manchmal beibehalten. Das ist ja ein sehr lustiges Programm, aber ich erlaube mir mal eine Phase der Ruhe oder ich erlaube mir auch mal zu sagen, man kann über Verschwörungstheorien lachen. Man kann es aber auch schmerzhaft finden, wenn ein geliebter Mensch abdriftet oder jemand, den man kennt. Ja. Das ist so eine Passage zum Beispiel, wo ich sage, das ist doch erstmal traurig, wenn der weg ist, wenn der so einen Scheiß nachquatscht. Und ich glaube, dass die Erfahrungen machen andere auch. Und deswegen nehmen das die Leute. Also das ist ja, man will ja jetzt keinen traurigen Menschen auf der Bühne sitzen, wenn man zum Lachen ins Theater geht. Und ich glaube, wenn man das aber sich erlaubt und auch nicht übertreibt, es ist ja jetzt kein Programm zum Weinen, aber es ist etwas, wo ich das nicht verleugne, dass ich auch ab und zu melancholisch bin. Ich empfinde das als großes Geschenk, dass ich mir das mal erlaubt habe und seitdem nicht verleugne. Also das hat nichts mit Depressionen zu tun oder mit irgendwelchen Pathologien, sondern es hat einfach zu tun, ich bin nicht immer wahnsinnig gut gelaunt und lustig. Und ich gebe das zu.
Ich würde auch gar nicht in die Richtung Depression gehen, sondern eher in so eine Richtung, dass man sich mal Zeit nimmt. Sobald man aus diesem Hamsterrad rauskommt, hat man Zeit, über sich nachzudenken und merkt eigentlich, was alles so gerade schief läuft oder nicht.
Ich glaube, was du meinst, ist, es hat auch damit, das haben wir am Anfang des Gesprächs schon gehabt, es ist nicht so, dass die Leute von mir nicht meine Haltung, meine Meinung, meine Punchlines, meine Witze, meine Nummern, meine Liebe, die kriegen das alles, meine Songs. Aber ich gebe auch zu, dass ich eine Weile gebraucht habe. So, dass ich sag das im Programm. Mir ist das erst klar geworden, so langsam, dass ich auch langsam bin. Und das haben ja andere auch. Es ist ja nicht so, dass wir alle wahnsinnig schnell wären im Verarbeiten, im Neues checken und machen. Und allein durch die Tatsache zu sagen, also ich habe eine Weile gebraucht. Deswegen spreche ich in dem Programm auch noch ein paar Mal über Corona. Weil ich während Corona das nicht gepackt habe zu verarbeiten.
Es ist ja einfach verschwunden.
Ich bin ganz gut durchgekommen, aber ich habe das, es hat gedauert, bis ich das politisch eingenordet habe, so verstanden habe, so begriffen habe, dass man auch mal richtig einen guten Gag drüber machen kann, der auch heiter ist, nicht jemand ausgrenzt, auch nicht immer so Lauterbach oben draufhauen. Das habe ich tausendmal gehört, sondern was hat das mit mir konkret gemacht? Und dann wird auch so eine Erfahrung, wenn ich ja anfangs erzähle, am Anfang schlimm, dann war es okay, dann kamen wieder Auftritte rein, aber dann habe ich eben Autokino.
Ja.
Also allein der Satz, den Leuten zu sagen, ich stand auf einem Parkplatz und habe Autos Witze erzählt und wenn einer funktioniert hat, dann hupten die. Der funktioniert nur dann, wenn Disney ich das wirklich, ich habe das erlebt, ich habe das durchdrungen, diese Absurdität. Und das geht nur mit langsam, mit checken. Es ist ja auch dahinter, das heißt, Fridays for Future gut finden und dann aber als letzten Ausweg in einem fucking Autokino aufzutreten, das ist ein Spagat für einen linken Komiker. Und das muss ich zugeben. Die Leute checken mit dieser winzigen Geschichte, wo ich stehe, was los ist. Die wissen, ohne dass ich sagen muss, dass ich das nie wieder gemacht habe. Das muss ich aber nicht sagen. Sondern ich sage, es hat was mit mir gemacht, es hat Spuren in der Satire hinterlassen, alles andere wäre gelogen. Und das hat natürlich manchmal melancholische Züge, es hat aber sehr oft auch befreiende. Und ich finde, deswegen machen wir das. Die Leute sollen ja heiter und auch gelassener vielleicht und im besten Fall auch tatsächlich mit Lust auf Nachdenken da wieder rausgehen.
Hm.
Die sollen ja nicht traurig rausgehen, wäre ja schrecklich.
Wie muss ich mir bei dir so einen Prozess vorstellen? Also du beobachtest, du saugst auf, du fotografierst, du bist also sehr bildhaft, auch in deinem Programm. Das ist ja alles nicht nur die Dias, die du zeigst, sondern auch das alles, was du erzählst. In deiner Bio steht viel Leser, sieht man dich in Freiburg im Café sitzen, ja, mit übergeworfenem Schal.
Überall. Nee, mit Schal nicht.
Und aber ich bin der Kamera im Anschlag.
Die Kamera habe ich nicht, aber ich bin tatsächlich, mein größtes Glück ist in dem Café sitzen und lesen. Also ich kann auch abschalten, ich kann weißes Rauschen. Also wenn ich was Literarisches schreibe, dann muss ich immer ab und zu ins Café und kann da weiterarbeiten. Zumindest korrigieren kann ich dort gut, was ich geschrieben habe. Aber ich bin tatsächlich ein manischer Leser. Ich lese sehr viel Zeitung, was ich glaube nach wie vor für Satire unerlässlich ist. Und zwar alle Seiten. Also man muss die NZZ und die FAZ eben auch mal lesen. Es reicht nicht nur die SZ und die Taz zu lesen. Und das sammle ich und habe dann auch so Zeitungsausschnitte, so ganz oldschool und Notizheft. Und irgendwann macht es dann mal Klick für mich. Also dann ist auch einmal so, nee, bis ich mal durchdrungen habe, diesen Leistungsgedanken zum Beispiel. Ne? Leistung lohnt sich. Mhm. Das kann man kritisieren, aber eigentlich bin ich genau so aufgewachsen. Ne? Mhm. Mach mal schön Abi, dann so, dann Studium. Das wird sich auszahlen. Und irgendwann kommt dann der Prozess, das stimmt alles gar nicht. Die mit den reichen Eltern sind die,
ja,
die denen es besser geht. Und dann irgendwann, bis ich zu dem Satz gekommen bin, nee, Leistung lohnt sich nicht, eine Erbschaft lohnt sich. Versuch mal zur Bank zu gehen und eine Wohnung zu kaufen und den Bankleuten zu sagen, nee, aber ich habe echt Leistung. Hey, die lachen dich aus.
Mhm.
Ist ein langer Prozess. Und erst dann kann ich anfangen, Satire drüber zu machen. Ich will ja nicht links agitieren, sondern ich will den Leuten sagen, nee, das ist nicht gerecht. Und wir müssen da mal lustvoll drüber nachdenken, weißt du, weil wir würden alle ganz gerne erben. Wir hätten alle ganz gern Geld und Wohlstand und so. Aber Instinkt in uns drin wissen wir, dass es eigentlich nicht richtig ist. Wir wissen das. Es ist nicht gerecht. Und da ich ja nicht in der Linken bin oder in der SPD oder in der Gewerkschaft, sondern auf der Bühne, muss ich das möglichst lustvoll machen, dass die Leute, die gar nicht gern abgeben wollen, mal einen anderen Blickwinkel kriegen. Und sei es nur die Empathie für Leute, denen es schlechter geht. Und ich behaupte, die meisten haben das.
Lustvolles drüber nachdenken finde ich wirklich toll. Was ist dein ältestes Buch, das du zu Hause hast? Behältst du deine Bücher?
Die ich selber geschrieben habe?
Ja, nein, oder ich meine jetzt die,
die ich lese.
Die du liest.
Ich behalte, das Einzige, was ich tatsächlich habe, sind Bücher. Allerdings geht nicht mehr. Also zu Hause ist voll und ich habe noch, ich leiste mir, solange ich das kann, ein kleines Büro. Mhm. Und jetzt noch mit anderen, wo ich mein Zimmerchen habe, das vollgestopft ist mit Büchern und Lexika. Meinst du jetzt das Älteste, was ich besitze?
Ja, was du...
Oder was ich am längsten habe?
Was deines, du jetzt, yes, dein erstes Buch, was du noch hast...
Was ich noch habe, das kann ich ganz einfach beantworten. Das ist das Fliegende Klassenzimmer von Erich Kästner. Mhm. Ich besitze auch diese eine Ausgabe noch, obwohl ich lang schon eine Gesamtausgabe von Erich Kästner habe, weil ich den sehr, sehr mag. Das ist so eine Figur, diesen großen Hitler-Gegner, der nicht weggegangen ist und sich irgendwie arrangieren musste. Das ist so eine unfassbar gebrochene Persönlichkeit und der war eben auch sehr kabarettaffin und saß dann da auch in Berlin und in München, schwerer Trinker. Und das Fliegende Klassenzimmer lese ich auch alle paar Jahre wieder und weine standesgemäß, wenn der kein Geld hat da für die Ferien. Das ist das älteste Buch, was ich besitze und was ich immer noch in meinem Bücherregal stehen habe. Das älteste Buch im Sinne vom ältesten Buch ist ein Gedichtband von Goethe, der zu Goethes Lebzeiten mal herausgegeben worden ist. Aha. und der einfach weitervererbt worden ist in unserer Familie mit so einem Ex-Libris-Stempel, Urgroßvater und dann Urgroßvater, und der steht immer drin, das hat immer der Älteste erbt das. Das ist ein bisschen wertvoll, das ist ein paar hundert Euro wert. Das ist ein kleines Bändchen, das war wie so damals so ein Verlag, Goethe, das ist doch ein Star, da machen wir ein kleines Best-of.
Erinnerst du dich noch an das erste, was du geschrieben hast? Ich meine, du bist ja
das auch erste Buch?
Autor.
Ja, klar.
Nee, an die ersten Dinge. Ich weiß, als ich es das allererste Mal irgendwas geschrieben hatte in der Schule, war das ein Gedicht. Da habe ich das tapfere Schneiderlein habe ich in ein Gedicht verfasst. Ich besitze es leider nicht mehr, diesen Text, weil die.
Ich weiß das schon noch. Das war in der Grundschule, sollten wir. Es war noch Grundschule, da haben wir in Biologie oder wie das damals hieß, in der Grundschule Menschenkunde, oder es war Anfang Gymnasium, das weiß ich nicht, vierte oder fünfte Klasse, eher vierte, haben wir den Blutkreislauf gelernt.
Aha.
Also es gibt Blutplättchen und Blutkörperchen und dann gehen die, da kommen die her, da werden die gebildet und dann gehen die in die Milz zum Sterben und so. Und da sollten wir einen Aufsatz schreiben, quasi den Weg eines jungen Blutkörperchens durch den Körper. So zwei Seiten, und ich habe irgendwie 15 abgegeben, weil dieses junge Blutkörperchen da ist und hier, dann muss es da irgendwie, trifft es die Plättchen, die irgendwo eine Wunde versorgen müssen, und dann trifft es aber ein ganz altes Blutkörperchen, was auf dem Weg zum Sterben in die Milz ist und von seinem Leben erzählt, und dann hat die Lehrerin meine Mutter angerufen, weil das hatte depressive Ausmaße. Also habe den Monolog eines sterbenden Blutkörperchens. Alle haben sich Sorgen gemacht. Es war, hat alle den Rahmen gesprengt. Und alle haben sich Sorgen gemacht, dass das Kind völlig irre ist. Ich habe mich irgendwie in dieses sterbende Blutkörperchen verliebt und habe das so aufgeschrieben. Es war wahnsinnig traurig und nicht standesgemäß für einen 10-Jährigen oder sowas. Das war, glaube ich, der erste literarische Text, würde ich sagen, der nicht mehr existiert. Und dann kamen Lieder, und eigentlich literarisch zu schreiben habe ich sehr spät angefangen. Leider. Mein erstes Buch ist erschienen, da war ich 30, 29 oder 30. Meine große Ehrfurcht war Schreiben. Und dann habe ich irgendwann den Roman geschrieben, und dann war ganz, ganz lang das Ziel, nochmal einen Roman zu schreiben. Dann habe ich nochmal einen Roman geschrieben. Und irgendwann werde ich nochmal einen schreiben, wenn ich es mir wieder leisten kann. Also Buchschreiben ist ja jetzt nicht so, dass man das mal so eben macht. Die sind gar nicht so unerfolgreich, aber es würde nie reichen, davon zu leben.
Hm.
Wie 99% der Schriftstellerinnen in Deutschland nicht davon leben können. Also die leben von Stipendien oder Lesungen, aber natürlich nicht durch Buchverkäufe. Egal. Solange die Bücher schön sind und gut sind und noch Leserschaft finden, weitermachen.
Meine größte Niederlage habe ich in Freiburg erlebt, auf der Freiburger Börse. Die haben mich da fast rausgeprügelt vor Jahren. Aber ich habe diese Prügel gebraucht, um meine Arroganz zu überwinden. Die Arroganz, die
also
ich.
Also, du bist da aufgetreten mit einem Solo oder so?
Ja,
sowas?
Ja, genau. Und es war, da erzählt man sich heute noch von.
Ich habe es gar nicht mitgekriegt.
Wie grauenhaft das war.
Und ich war eigentlich noch auf jeder Kulturbörse in Freiburg. Also, das versendet sich, lieber Nito. Es bleibt nicht hängen. Du bist mittlerweile ein Star im Ruhrpott, ein Ensemble-Schauspiel-Kabarett-Star. Und kein Mensch kräht mehr nach diesem. Aber was wolltest du sagen?
Worauf ich hinaus möchte, ist, ich brauchte diese Prügel, um meine Arroganz zu überwinden. Ich als Schauspieler vom Stadttheater, der kommt und sagt, das kann ich auch. Du hast in einem Text steht der erste Satz, was wirst du mal werden, wenn du groß bist? Die Frage, die Eltern stellen.
Ach so, das ist ein relativ neuer Test.
Bist du groß geworden? Und,
ja, ich bin groß geworden, aber ich hatte diese Arroganz nie. Im Gegenteil, ich hatte eigentlich immer Angst. Ich habe das schon auch gesucht, aber ich war immer ein bisschen in der zweiten Reihe. Ich war nicht der Sänger der Band, sondern ich habe halt irgendwo hinten Gitarre gespielt. Ich wäre gern Rockstar geworden, aber das habe ich schon früh gemerkt, das wird's nicht werden. Und das war bei mir was immer so ein Versuchen. Ich traue mich das jetzt irgendwie mal. Und das hatte, also ich hatte da nie eine Arroganz, sondern ich hatte immer Schiss. Und dann habe ich gemerkt, so zwei Dreien hat's aber gefallen. Ich musste das über Umwege lernen. Ich wollte so gerne Musik machen und habe dann bei dem ersten Liederabend, den ich gemacht habe, den ersten Gehversuchen, gemerkt, dass die Ansagen viel besser sind als die Lieder. Und dann habe ich gemerkt, was das für eine Kraft ist, eine Kraft der Erzählung. Eine komische Ansage, ein Spruch, was zugeben können und so. Und habe dann ein Programm tatsächlich gemacht, ein Liederprogramm, was aus Ansagen bestand und sehr wenig Liedern. Und habe dann jahrelang die Musik vernachlässigt, und jetzt ist sie wieder da, mache ich so 3-4 Lieder im Programm und traue mich das auch wieder, weil ich es so liebe und ich kann auch ganz gut musizieren. Ich bin ein ganz guter Musikant, aber ich bin kein Beginner, ich habe keine super Stimme. Aber das ist immer noch, sage ich mal so, das kann sich ganz gut sehen lassen in Kabarettkreisen, wo zahlreiche unserer Kollegen mit drei Akkorden, die sie nicht finden und einer ungestimmten Gitarre Erfolge feiern, geht das sehr gut, wenn man, ich bin ja Musiker, ich hab mal richtig gelernt, ich habe richtig eine Ausbildung genossen, aber es war immer so, hui, ich traue mich das jetzt mal im kleinen Rahmen und okay, es ging so. Und dann ging das immer so Stück für Stück. Und ich habe immer noch dieses ganz typische, irgendwann fliegt der Schwindel auf, irgendwann kommt auch niemand mehr. Diese ganzen klassischen Zweifel habe ich, aber sie sind nicht mehr so schlimm, wie sie schon waren, weil ich das jetzt 31 Jahre mache. 31 Jahre konnte ich davon leben. Und wenn ich davon nicht mehr leben kann, mache ich was anderes. Das schreckt mich nicht mehr so. Die Kinder wurden groß. Ich glaube, ich konnte Leuten was geben. Diese Schwächen sind eher so, dass ich wirklich so, ich will das machen. Und ich, wenn ich keine Agentur hätte, wenn ich mich verticken würde, da würde das Ebertbad sagen, ja, aber zahlen können wir nichts. Und würde ich sagen, ja, ich zahle noch was, wenn ich spielen darf. Ich, ganz furchtbar. Und,
aber das ist ja sehr verbreitet in unserem
Kollegium. Ja, aber es ist schon, ich weiß nicht, deine Frage war, welche Schwächen man überwunden hat. Es war immer so, es war eher so diese erste Furcht, das auch preiszugeben. Und auch dieses Ding, du bist kein Künstler, wenn du es nur für dich machst. Also das ist so eine Erkenntnis, das Genie im Kämmerlein stimmt nicht. Also jemand, der, das ist wirklich sehr, sehr selten. Also man muss schon gesehen werden wollen, gelesen werden, betrachtet werden wollen. Man muss nicht mit Menschen zu tun haben, aber das Bild, was da jemand malt, man möchte schon ganz, das tritt in Interaktion mit jemand, der es anschaut. Und dieses Ding musst du irgendwann mal checken. Und ich glaube, da hatte ich lang Angst. Das ist natürlich eine große Hybris, zu sagen, ich stelle mich da jetzt hin. Aber ich wollte das ganz, ganz gern, sozusagen, diese Position, ja, vielleicht mag es ja doch wer. So, und dann mochten es welche. Und das ist ein großes Glück. Und das nimmt einem auch keiner mehr. Und das ist wahrscheinlich die nächste Schwäche, diese, ich habe natürlich immer Angst vorm Scheitern, aber jetzt habe ich ja schon mal was gehabt. Das könnte ja noch mal gut gehen, oder? Vielleicht ist das auch eine Schwäche, dass man sich selber nicht so, ich glaube, ich habe schon Selbstbewusstsein, aber wenn ich so ganz ehrlich bin, so groß ist das gar nicht, wie es sein sollte oder könnte.
Eine Frage zum Abschluss. Warum hast du nie dieses Programm über Eltern geschrieben, das alle geschrieben haben?
Ich habe Kolumnen geschrieben über meinen Sohn und mich.
Ja.
Habe ich im WDR gemacht unter anderem und in der Frankfurter Rundschau. Allerdings habe ich gemerkt, das macht für mich nur Sinn, wenn die politisch sind. Und deswegen wurden es nicht so wahnsinnig viel. Es hat ein kleines Buch gemacht, das heißt, krieg ich schulfrei, wenn du stirbst. Und da hab ich auch mal draus vorgelesen und ich habe auch mal was gemacht. Aber ein Programm, vielleicht weil es zu viele gemacht haben, vielleicht weil es ein bisschen so eine männliche Anmaßung ist, wenn man ehrlich ist, bleibt diese ganze Erziehungsarbeit gesellschaftlich nach wie vor an Frauen hängen. Das ist ein ganz schöner Klopper, da auf die Bühne zu gehen. Hey, ich, Vater, ich erzähle euch jetzt mal was. Und die Wahrheit ist, nee, mach deine Frau, Alter, oder mach dein Partner oder was auch immer. Wenn es drauf ankommt, erzähle ich noch von dem Elternabend, der einberufen wurde, weil angeblich die Geflüchteten in den Klassenverbänden das Leistungsniveau absenken könnten. Diese besser verdienenden Angst vor den...
Aber es ist politisch.
Na klar, es ist eben politisch. Und dann stellte sich heraus, wir sind allesamt besser in Mathe. Und man hatte eher Angst, dass die überflügeln. Das ist schon eine geile Geschichte, weil sie wahr ist. Was man diesen furchtbaren, unempathischen, unmenschlichen Diskurs mal durchbricht. Lass doch mal die Kinder in Ruhe. Auch wenn das ein paar Jahre her ist. Die packe ich aus, die Geschichte, wenn es drauf ankommt. Weil so sollten wir nicht darüber sprechen. Ja. Weil es sehr entmenschlicht ist. Und das ist scheiße. Wissen wir auch alle heimlich, aber weil es sagt, behauptet ja niemand Grenzen auf. Das stimmt nicht, es hat nie jemand gefordert. Aber man kann doch bitte fordern, die Menschen gut zu behandeln. Und ich glaube, dass die Mehrheit der Bevölkerung das sehr wohl tut. Das hat man 2015 gesehen, das hat man, als die erste Welle der ukrainischen Geflüchteten kam, gesehen. Es ist nicht so, dass wir Deutsche alle scheiße sind. Die AfD macht uns scheiße. Und das ist ein lohnendes Ziel. Solange die agitieren, müssen wir es auch machen. Das hilft nichts.
Klingt super nach einem total geilen Schlusswort.
Müssen wir ja finden. Wir sind fünf Minuten sind über der Zeit. Drüber. Mensch, hat mich gefreut. Nito, yes,
ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses schöne Interview.
Vielen Dank. Freut mich.
Es war ein toller Abend gestern. Yes, ich wünsche dir eine gute Weiterreise und
jawohl, ja.
Dankeschön. So, und jetzt darfst du endlich nach Hause gehen.
Oh.
Und musst du morgen wieder ran?
Ja.
Aber jetzt erstmal kann ich auf jetzt, also ich mache jetzt so geil, ich stehe ja drauf, ne? Ich räume meine Wohnung auf und mache Wäsche. Dann koche ich mir was Schönes und dann wasche ich mir die Haare und solche Sachen. Alle Sachen, die Zeit brauchen. Haare waschen ist ja, ich weiß nicht, du hast ja Töchter, du weißt ja, was das für ein Aufwand ist. Das macht man ja nicht mal einfach mal.
Nee.
Das muss geplant werden.
Ja. Solange du die Haare nicht färbst.
Nein, ich bleibe jetzt, das ist übrigens ja mittelblond, wenn ich das kurz sagen darf. Für alle anderen Menschen ist es brünett, aber.
Ich hätte jetzt auch gesagt, das ist mittelblond?
Friseure nennen das mittelblond, ja.
Okay.
Und da bleibe ich jetzt einfach erstmal. Ich mag es nämlich. Ich fühle mich sehr wohl.
Das steht ja auch ausgezeichnet.
Mal gucken.
Ich muss ja jetzt mal sagen, und das ist schon, da ist ganz wenig geschleimt dran. Gibt nicht viele Haarfarben, wo ich mir vorstellen kann, dass dir das nicht steht.
Ich habe ein Haarfarbengesicht. Andere haben Mützengesicht.
Ja, genau.
Ich habe einfach ein Haarfarbengesicht.
Okay, ab mit dir nach Hause. Wenn euch das gefällt, was ihr tun, bitte empfehlt uns weiter. Bleibt uns gesonnen, bleibt gute Menschen. Kommt ins Ebertbad, geht am 11. Mai zu Jess Jochimsen. In den Bahnhof Kettwig. Und ich sage jetzt einfach für mich mal, mein eigenes Toi 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 wird schon schief gehen. Und
ja, stimmt, wir sehen uns nach deiner Premiere. Ba-bam.
Ba-dum. So, bleibt nur noch eins.
Arschbombe, ne?
Arschbombe. Und Arschbombe!
Wasser im Pur. Der Ebertbad-Podcast.